Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lebe selbstvoll, dem Schön und Stark Podcast für mehr Selbstfürsorge. Hier geht es um Frauen, die an Krebs erkrankt sind, um die Erfahrungen, die sie während der Therapie gemacht haben, um ihre Sorgen und Nöte, aber auch um mögliche Richtungswechsel, die eine Krebsdiagnose mit sich bringen kann. Wir sprechen darüber, was dir das Leben erleichtern kann, welche Erkenntnisse betroffene Frauen im Laufe der Zeit gewonnen haben und wo die Prioritäten im Leben liegen. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lebe selbstvoll. Ich bin Franziska Günther-Güldenpfennig und ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet hast. In der heutigen Folge ist Sandra bei mir zu Gast. Herzlich willkommen und schön, dass du da bist.
Ja, danke schön. Ich freue mich.
Liebe Sandra, du hast schon einige sehr schwere Diagnosen in deinem Leben erhalten. Wann hat das angefangen?
Ja, ich im Alter von 4 Jahren, also 1980, hatte ich einen sogenannten Wilms-Tumor. Das ist ein Nierentumor, der im Kindesalter vorkommt. Das war leider auch Stadium 4, also mit einer Lungenmetastasierung. Und ich habe Chemotherapie und Bestrahlung erhalten. Ja, und galt dann 5 Jahre später als geheilt. Das Einzige, was ich davon getragen habe, war bis in die Pubertät ein Belastungsasthma. Und danach wurde das besser. Also ich hatte Probleme mit obstruktiven Lungenerkrankungen, Bronchitis, ab und an mal eine Lungenentzündung. Aber ich habe, glaube ich, durch die Zeit mich sehr viel durchgesetzt als Kind. Also ich sollte später eingeschult werden und so weiter. Und das wollte ich aber alles nicht. Also ich glaube, ich habe aus der Zeit zumindest sehr viel Positives mitgenommen. Da gab es zwar noch kein Rooming-in mit Eltern. Also ich war tatsächlich da sehr alleine auf dieser Kinderkrebsstation und hatte aber da sehr liebevolle Schwestern, Pfleger und Ärzte und halt die Erfahrung gemacht, dass alles wieder gut wird, sage ich jetzt mal so ganz platt. Denn ich habe ja auch später den Beruf der Krankenschwester gewählt. Interessanterweise erstmal in der Chirurgie habe ich gearbeitet und später dann auch auf einer Knochenmarkstransplantation. Da war ich auch noch sehr jung. Da muss ich sagen, das war auch ja schon auch sehr belastend, aber es war medizinisch natürlich auch wahnsinnig interessant. Leider bin ich dann weggezogen. Und dann hat sich erstmal die Arbeitssituation auch verändert. Dann habe ich meinen ersten Sohn bekommen. Ja, und dann bin ich wieder eingestiegen, damals in eine Praxis für Onkologie und habe dann auch dort wieder als Krankenschwester im Bereich der Therapieverabreichung gearbeitet. Also ja, Zugänge legen, Chemotherapie verabreichen und hatte eigentlich das Gefühl, dass ich auch immer sehr viel mitgeben kann. Also ich muss dazu sagen, ich habe meine Mutter auch an Brustkrebs verloren. Das war Ende der 90er. Und ja, das hat mich auch sehr geprägt. Und ich habe das aber dann trotzdem mit rübergenommen in den Beruf, dass ich ja sehr empathisch sein konnte. Also ich kann sowohl konnte ich sehr gut distanziert mit den Sachen umgehen, aber ich konnte halt auch eine natürliche Empathie mitgeben, weil ich halt genau wusste, wie sich das anfühlt, wenn man jemanden hat, den man über Jahre begleitet. Also meine Mutter war insgesamt 7 Jahre krank. Wir haben damals noch keine gute Versorgung gehabt in den ländlichen Kreisen oder auch generell. Also damals gab es ja auch keine Onkoambulanz in dem Sinne. Oder ein Palliativdienst. Meine Schwester ist auch Krankenschwester gewesen zu dem Zeitpunkt. Dann haben wir meine Mutter zu Hause versorgt und haben quasi ja das mit unserer Unerfahrenheit, glaube ich, ganz gut bewerkstelligt. Also man muss dazu sagen, ich war damals 21 Jahre alt. Ne? Hm. Und das war schon eine Herausforderung, zumal meine Mutter auch, also sie wollte auch zu Hause sterben. Und das haben wir ihr auch ermöglichen können. Aber es war natürlich sehr belastend. Letztendlich sind wir daraus wieder sehr gestärkt hervorgegangen. Und ja, ich habe das eigentlich dann trotz alledem als sehr wertvoll empfunden, dass wir das halt so leisten konnten, sag ich mal. Und ja, dass mir das auch gezeigt hat, dass ich das halt auch kann oder bewerkstelligen kann. Ja, und habe mich eigentlich sehr aktiv, sehr gesund gefühlt. Meine Mutter ist mit 40 erkrankt. An meinem 40. Geburtstag war so das Gefühl so, hey, yeah, ich bin noch da, ich fühle mich gut. Und es könnte jetzt eigentlich immer so bleiben. Hatte dann aber ein Jahr später bei einer Routineuntersuchung bei der Frauenärztin im Ultraschall so ein kleines Adenom. Habe mir da weiter keine Gedanken gemacht. Die Frauenärztin war sehr genau und meinte bei der Vorgeschichte, also bei meiner Vorgeschichte, ich wurde ja auch im Lungenfeld bestrahlt und halt der frühe Tod meiner Mutter, wäre es ganz gut, wenn man das im Brustzentrum nochmal begutachten lässt. Aber halt wirklich so nach dem Motto, wir sind jetzt sehr vorsichtig. Und dann war ich im Brustzentrum, Ultraschall, es sollte eine Stanze gemacht werden. Und dann sagte der Arzt, ach, Sie sind ja bei der gleichen Krankenversicherung wie unser Krankenhaus, dann könnten wir eigentlich auch vor der Stanze noch ein MRT machen. Dann habe ich gesagt, ja, können wir gerne machen. Fand ich eigentlich irgendwie ein bisschen übervorsichtig, aber gut, wurde dann gemacht. Dann wieder zum Ultraschall und dann wurde halt das Adenom biopsiert und dann klingelte wirklich so wie in so einem Film das Telefon und dann war er ganz stutzig und meinte so, ja, er müsste nochmal den Ultraschallkopf holen. Ja, wäre jetzt die Nuklearmedizinerin dran gewesen, die hätte da irgendwas gesehen. Und ich habe keine große Brust, also der musste da ziemlich rumfuhrwerken. Und dann war so der Monitor über mir und dann habe ich schon gesehen, sah aus wie so ein kleiner Stern. Und da war im ersten Moment war schon irgendwie, dass ich gedacht habe, so, oh nee, das ist jetzt, glaube ich, nicht gut. Das war irgendwie so ein Donnerstag. Und ja, dann kam das Wochenende und dann hatten wir ausgemacht, dass ich die Woche drauf dann benachrichtigt werde, wenn die Histologie da ist. Und dann habe ich das ganze Wochenende damit verbracht, irgendwelche Ultraschalls mit Tumorzellen in Brüsten zu klicken. Dann war ich fast schon erleichtert, kam montags dann der Anruf, ja, dass da wäre ein Befund, ich sollte vorbeikommen. Und halt sehr frühes Stadium, auch sehr klein. Also ich war wirklich richtig früh dran, was bei meiner Ausgangssituation mit nur, also ich habe ja auch nur eine verbleibende Niere seit 1980, ist das natürlich eine gute Ausgangssituation gewesen, dass man jetzt nicht, sag ich mal, die große Therapiekeule rausholen musste. Zwar Hormonrezeptor positiv, aber halt ja gut behandelbar. Also mir war dann im ersten Moment schon klar, dass das, ja, also es wird nicht so dramatisch, aber natürlich hat es sich im ersten Moment sehr dramatisch angefühlt, weil ich habe mich irgendwie so safe gefühlt, so ganz verrückt, dass man gedacht hat, so, naja, ich hatte ja schon Krebs, ne, was soll denn da jetzt noch kommen, das ist ja so lange her. Es war ja weit über 36 Jahre her, meine Ersterkrankung. Und dann war halt natürlich die Frage, ist das jetzt genetisch? Und ja, dann ging das halt alles so los, dann kam ich halt so in diese ganze Diagnostikmühle rein. Dann hieß es, es wäre irgendwas in der Leber, aber das waren dann irgendwelche hyperplastischen Zellen. Also es war irgendwie nicht so ein gerader Weg und auch was die Bestrahlung betraf, war das auch nicht so ein gerader Weg, weil es hieß dann ja Tumorentfernung, Antihormontherapie und Bestrahlung. Und dann habe ich mich bei der Bestrahlung vorgestellt und dann haben die gesagt, nee, wir bestrahlen sie nicht. Sie haben das Lungenfeld als Kind mit Kobalt bestrahlt bekommen. Und ihre Mutter hatte auch Brustkrebs, da haben sie sich mal überlegt, beide Brüste entfernen zu lassen. Und das war dann natürlich so eine ganz andere Nummer. Und da habe ich dann halt gemerkt, so okay, ich bin jetzt nicht so der Standardfall und habe dann auch wirklich gemeinsam mit der Gynäkologin damals, sie hat gesagt, holen Sie sich eine zweite und eine dritte Meinung, weil dann war es einfach auch so, wie behandeln wir das? Mhm. Das war einfach nicht mehr so klar. Und das hat mich schon sehr aus der Bahn geworfen. Und da habe ich meine Schwester ins Boot geholt und meine Schwester hat mit mir dann wirklich
viele Arztbesuche gemeinsam gemacht. Also ich war in Heidelberg, ich war in Ludwigshafen und letztendlich war ich dann in Köln und bin halt den, sage ich mal, vernünftigen Weg in dem Moment gegangen, also pragmatisch, für mich vernünftig. Also da war dann halt erstmal jemand, dem ging es nicht ums Geld, weil ein Brustaufbau aus den Po-Falten-Ellipsen oder wie auch immer, also das sind ja schon große Nummern. Da wurde ich auch nicht so gut beraten, nicht so gut empathisch abgeholt. Und dann saß ich halt in Köln bei einem Arzt und der hat halt erzählt, egal was sie machen, 5% Restrisiko. Und dann haben wir so durchgespielt und dann habe ich gesagt, ich hätte jetzt einfach gern eine schnelle Lösung. Und vom Gefühl her war es so, dass ich mir nicht die Brust abnehmen lassen konnte. Ich habe zweimal gesagt, wenn das mal bei mir soweit ist, dann wird das so gemacht, aber in dem Moment konnte ich das nicht. Und dann hatten wir uns entschieden, dass ich halt also so eine subkutane Ablatio mache, also die Brust wird ausgeräumt, es kommt ein Implantat rein und damit umgehe ich die Bestrahlung und habe halt, ob ich jetzt die Brust abhätte, zwei neue oder wie auch immer, das Restrisiko 5%. Und habe gedacht, je nachdem kann ich das nochmal ändern. Wenn jetzt ein Rezidiv kommt, wäre der Weg für mich auch klar gewesen. Oder ist er auch klar, dass ich jetzt so weit bin, dass ich sage, wenn nochmal sowas wäre, dann kämen beide ab, aber halt auch ohne Aufbau. Mhm. Denn ich bin mittlerweile schon so oft operiert worden. Ja, ich wollte nicht so eine Flickenpuppe sein, sage ich jetzt mal. Ich will das überhaupt nicht bewerten bei anderen, aber ich habe einfach schon so viele Operationen hinter mir, dass das für mich, glaube ich, dann so mein Weg wäre, der bisher in Anführungszeichen Gott sei Dank noch nicht eingetroffen ist. Aber zumindest ist es so, dass ich gedacht habe, so wenn das so wäre, dann muss ich da gerüstet sein. Emotional war das natürlich mit dem Brustkrebs, habe ich das sehr unterschätzt. Zwar bin ich recht früh auch wieder arbeiten gegangen, aber es hat sich auf einmal nicht mehr so richtig gut angefühlt. Ich hätte mir da, glaube ich, mehr Zeit lassen müssen. Ich habe mich psychologisch auch betreuen lassen. Das hat mir auch sehr viel gebracht. Und ich habe mich dann so ein bisschen aus dem Therapieraum zurückgezogen und damals dann den Schwerpunkt für klinische Studien weitergeführt. Leider, also nicht der Brustkrebs war der Auslöser, aber mit Sicherheit war es klar für mich, dass mein damaliger Mann nicht der optimale Weggefährte ist in solchen Situationen. Und das hat uns noch weiter entfernt, als es vorher schon der Fall war. Und ich habe mich dann erstmal beruflich verändert. Und ja, meine Ehe hat dann leider, ist halt leider auch in die Brüche gegangen. Ich hatte dann eine weitere Operation im Lockdown. Ich wollte eigentlich nochmal eine Reha antreten. Also ein Jahr nach der vorherigen, das wäre dann 2019 gewesen. Also 2018 hatte ich Brustkrebs. Im Winter war ich in einer Reha. Wollte das 2019 eigentlich nochmal machen, habe das dann auch nochmal beantragt. Das wurde mir im März 2020 bewilligt, aber dann hat in Corona mir tatsächlich auch mein Körper einen Strich durch die Rechnung gemacht und ich hatte dann hohe Entzündungswerte und kam von jetzt auf gleich ins Krankenhaus und hatte einen ganz unklaren Befund im Unterleib, Verdacht auf ein gestieltes Myom, was irgendwie aufgebrochen war, Verdacht auf Ovarialkarzinom. Also es war ganz viel Verdacht und es war halt eine ganz schreckliche Situation, weil man da ja auch auf sich gestellt war, dann auch im Krankenhaus. Und ja, es wurde mir halt die Gebärmutter entfernt und der unbekannte Tumor, der sich unmittelbar in der Nähe der Gebärmutter befand. Es wurde dann später als Fibroadenom diagnostiziert, wobei ich da schon so ein bisschen stutzig war. Also diese Diagnose kam mir doch so ein bisschen dubios vor und hat mich auch ehrlich gesagt ziemlich lange beschäftigt. Ja, aber im Zuge dessen von Trennung, neuer Job, war dann erstmal so der Blick nach vorne. Und 2023 hatte ich dann Verdauungsprobleme öfter mal. Habe dann meinen Gynäkologen auch nochmal aufgesucht und wurde dann auch nochmal eine Untersuchung durchgeführt, eine MRT des Beckens. Da kam dann raus, dass der verbliebene Gebärmutterstumpf sich nochmal aufgebaut hatte und ich halt auch nochmal mehr Blutung hatte. Ich bin dann aber halt so ein bisschen auf Recherchesuche gegangen, weil mich da schon das beschäftigt hat, dass mit dem Fibroadenom jetzt diese Probleme, die Gebärmutterschleimhaut hat sich wieder aufgebaut, was ist denn da los? Und bin dann halt so ein bisschen Wilms-Tumor-Survivor-mäßig bei den Amerikanerinnen gelandet über Social Media und habe einfach mal so rumgefragt, was sind denn so eure Erkrankungen im Laufe der Jahrzehnte? Ich bin dann tatsächlich nochmal vorstellig geworden und bin im Januar 24 operiert worden wegen wieder auftretender Blutung, vaginaler Blutung und halt dieser Verdauungsstörung. Mir wurde ein Ultraschall gemacht im Krankenhaus von diesem dubiosen Tumor, der mir den Darm da geärgert hat und sonst aber keine weitere Bildgebung. Es wurde dann laparoskopisch entfernt und der Chefarzt sagte dann, ja, das sah aus wie eine Weihnachtskugel, dieser unbekannte Tumor. Der war wohl wie so ein Bindefaden, wie ein Bindegewebsfaden an der Bauchdecke innen versunken im Bauch. Und er hätte sowas noch nie gesehen, wäre aber auf jeden Fall gutartig und ich sollte mir keine Gedanken machen. Und bei der Pathologie kam dann raus, es wäre ein sogenannter Stump, also oder Stump, irgendwie ein weicher, muskelgewebartiger Tumor, der wohl malignes Potenzial hätte, aber er wäre ja jetzt entfernt worden. Ich sollte mir da weiter keine Gedanken machen. Habe ich aber dann natürlich doch und bin halt wieder arbeiten gegangen nach 6 Wochen und hatte dann peu à peu einen Leistungsabfall. Ich hatte nach der Arbeit 0 Energie mehr, weder für den Hund noch für den Sport. Meine Laufstrecke konnte ich nicht mehr machen mit meinen Freundinnen. Nach 2 Kilometern waren meine Beine zu. Bei meinem regelmäßigen Sport, den ich auch in der Gruppe mache, da bin ich öfters dann kreislaufinstabil geworden. Und dann habe ich gedacht, so irgendwas stimmt nicht. Bin zur Hausärztin. Die hat dann erstmal gemeint, ja, ich würde ja viel zu viel machen und ich würde mich überfordern. Ich hätte vielleicht auch eher ein Burnout. Ich würde immer alles im Vorbeigehen so machen, mit Operationen, mit hin und her. Und dann habe ich gesagt, nee, ich kenne meinen Körper gut, irgendwas stimmt da nicht. Wurde ein Blutbild gemacht. Ja, mein Hämoglobinwert war auf 8. Dann haben wir noch die Eisenwerte abgenommen. Und da habe ich dann aber schon Kontakt aufgenommen zu meinem Ex-Mann, der halt Arzt ist, und habe dem mein Blutbild geschickt. Und er meinte so, du hast irgendwo eine Blutungsquelle. Und dann habe ich gedacht so, komisch, wo soll ich denn eine Blutungsquelle haben? Ja, gib mal eine Stuhlprobe ab. Und ja, dann stellte sich aber heraus, also da der Hämokult war hochpositiv, wieder meinen Ex-Mann angerufen, weil ich wollte das schnell geklärt haben. Gastroskopie, Koloskopie wartet man monatelang drauf als Kassenpatient. Muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich gedacht, ich beschleunige das mal und nutze dann wirklich mal meinen Ex-Mann in der Rolle als Arzt. Und er hat mich auch direkt ernst genommen, weil in meiner ersten Reha in Freiburg hat mir der damalige Leiter gesagt, dass ich absolut darauf achten muss, aus der Geschichte der Kindheit zu sehen, dass in puncto Haut, Lunge, Leber, Darm, dass da einfach ein Augenmerk drauf ist. Und dass halt Zweitmalingiome gerade im Alter der Wechseljahre häufiger vorkommen. Das hatte ich so im Hinterkopf. Und dann bin ich halt stationär gegangen für eine Gastroskopie und Koloskopie. Erstaunlicherweise ist dabei nichts rausgekommen. Und dann kam ich halt so in den Bereich so, ja, die Ex-Frau vom Chefarzt, die hat ein kleines Wehwehchen. Und da wurde ich auch nicht so richtig ernst genommen, hatte ich so das Gefühl. Aber mein Ex-Mann hat Kontakt aufgenommen mit dem Chirurgen vor Ort, hat ihm von diesem Stump erzählt, hat ihm von meiner Theorie der Sarkome erzählt.
Stopp, da muss ich ganz kurz eingreifen. Von Sarkom höre ich jetzt gerade das erste Mal.
Okay. Ja, also ich habe interessanterweise, als das 24 war mit der OP und als es mir dann schlechter ging, hat das bei mir so richtig Fahrt aufgenommen mit Internetrecherche. Ich habe alte Bilder von 2020 gehabt, aus der OP sogar noch, weil der damalige Arzt gemeint hat, dass er auch sowas noch nie gesehen hätte. Mhm. Und dann habe ich zum einen halt Bilder geklickt, wo es einfach um solide Tumore geht, die halt nicht im Organ stattfinden, sondern halt im Gewebe. Bin dann auf GIST-Tumore und auf Sarkome gekommen. Und durch die Wilms-Tumor-Survivor-Gruppe halt hat sich das bei mir dann so eingebrannt, dass ich gedacht habe, ah ja, ehemalige Bestrahlungsgeschichte im Bauchraum. Und ich habe halt versucht, mir das irgendwie zu erklären, weil ich gedacht habe, so, das war jetzt einmal, jetzt haben wir wieder sowas und jetzt geht's mir schlechter, was ist denn da los? Und dann interessanterweise hat mein jetziger Partner, der überhaupt medizinisch gar keine Ahnung hat, der meinte so, ja, vielleicht hängt das irgendwie mit deinen Medikamenten zusammen. Kann das denn nicht irgendwie triggern? Und mit diesen Dingen bin ich auf Recherche gegangen und dann habe ich halt wirklich, ja, mich da durchs Internet geklickt und bin halt auch fündig geworden und hatte dann gesehen, dass uterine Sarkome getriggert werden durch Tamoxifen, was ich ja noch genommen habe.
Ja, ja.
Und das hätte man wahrscheinlich schon 2020 absetzen müssen, spätestens 2024 nach der OP. Ich habe es ja immer noch weiter genommen. Ich habe dann halt querbeet überall Kontakt aufgenommen, habe meinen Gynäkologen angerufen. Ich wäre jetzt stationär in der Abklärung. Der HB-Wert wäre niedrig. Und die Diagnostik war ja dann erstmal für die abgeschlossen. Und dann hat mein Ex-Mann aber durchgesetzt, dass ein MRT gemacht wird. Und ich lag aber nicht in seinem Fachbereich. Und dann gab es da natürlich fachbereichmäßig so ein bisschen Gerangel. Und dann hat der Gastroenterologe gesagt, okay, wir machen jetzt erstmal einen Ultraschall. Und in dem Ultraschall haben wir dann auf einmal oberhalb der Blase wieder so einen Tumor entdeckt. Und da war ich dann baff, weil der muss ja recht schnell gewachsen sein. Der war im Januar noch nicht da. Und dann kam tatsächlich dann das MRT und im MRT waren 6 solche Herde komplett in meinem Bauchraum verteilt zu sehen.
Oh Gottes.
War ein ganz erschreckendes Bild. Ich fand, es sah aus wie eine Murmelbahn. Also es war so aufgereiht, oberhalb am Dünndarm waren so 2 und dann erstreckte sich das wirklich so im ganzen Abdomen. Und der Radiologe war so baff davon, der sagte direkt so, setzen Sie sich mal neben mich, ich habe hier was für Sie. Und dann habe ich gesagt, ja, was ist das jetzt? Und dann sagt er so, ich glaube, es ist genau das, was Sie denken, was es ist. Weil, sagt er, Endometrioseherde, das wäre ja jetzt klar, dass es die halt nicht wären. Und ich sollte auf jeden Fall jetzt halt gucken, dass da eine Dynamik passiert, dass man da eine Diagnose erzwingt. Im ersten Moment stand Leiomyosarkome im Raum. Das war für mich natürlich so ein bisschen bei der Ausprägung des Befundes Endzeitstimmung. Und halt so die Frage, was mache ich denn jetzt? Und der Chirurg, der befreundet ist mit meinem Ex-Mann, der hat dann Kontakt hergestellt zum Sarkomzentrum in Mannheim. Da war ich dann auch vorstellig. Und da sind wir so gewisse Strategien und Optionen durchgegangen. Was wäre, wenn es dieses oder jenes ist und wie man es behandelt? Ich hatte dann irgendwie aus dem Bauch raus das Gefühl, ich kann das nicht lange abwarten für mich. Und ich hätte gerne die komplette Entfernung dieser Tumoren. Das wuchs dann so ein bisschen in mir, weil ich auch einfach Angst hatte. Also die Ursprungsquelle der Blutung war im Dünndarm. Die war zwar wieder zugegangen. Da muss ich dazu sagen, ich hatte da so eine Videokapsel geschluckt, dass man halt diesen Teil des Dünndarms noch begutachtet. Und ich hatte einfach große Angst vor einem weiteren Durchbruch. Vor Blutungsneigung und hatte dann auch zunehmend Schmerzen. Also ich bin jetzt auch nicht, ich bin im Bauchraum auch tatsächlich eher schlank. Dadurch konnte ich das ja auch selber ursprünglich mal ertasten und hatte halt das Gefühl, dass die Schmerzen zunehmen, auch die Darmproblematik. Und mit dem Chirurgen dann hier in meinem Wohnort habe ich dann eine Operation vereinbart und der hat sich zusammengetan, auch mit dem Gynäkologen aus dem Haus. Und sie haben dann halt eine Operationsstrategie entwickelt. Ich wollte halt keinen künstlichen Blasenausgang, keinen künstlichen Darmausgang. Und Ja, und dann wurde am 18. Juni 24 ging es dann los. Großer Bauchschnitt, großer Teil des Dünndarms raus, die Hälfte des Dickdarms, die Gallenblase, ein Teil der Blase, Bauchnetz, Bauchfell. Ich hatte eine Peritonalkarzinose, es wurden halt auch viele Lymphknoten entfernt und ein Eierstock. Ja, und dann hatte ich große Wundheilungsstörungen und diese OP war wirklich so einschneidend, dass ich die ersten 2 Tage mit den Schmerzen nicht gut zurechtgekommen bin und ja, auch so eine Phase hatte, wo ich gesagt habe, so, das schaffe ich nicht. Ich habe vorher mit meinem Ex-Mann alles besprochen, alle Sachen geregelt für meine Kinder und ja, war sehr emotional. Und ich hatte ja auch immer noch keine Diagnose. In meinem Entlassbefund stand dann immer noch Verdacht auf Leiomyosarkom. Und ich bin nach Hause entlassen worden, tatsächlich schon nach 14 Tagen. Ich wollte unbedingt zur Abiturverleihung meines jüngsten Sohnes. Das habe ich auch tatsächlich geschafft. Wobei man sagen muss, dass meine Darmsituation für die ersten 3 Monate war katastrophal. Da bin ich nicht gut drauf vorbereitet worden, leider. Also ich hatte massive Durchfälle. Ich konnte das Haus gar nicht verlassen, was halt auch schwierig war mit Hund und so weiter. Und ja, ich habe wirklich, ich war 3 Monate, habe ich eigentlich nur auf der Couch unten gelebt, dass ich nah bin zur Toilette und habe dann ohne Diagnose und ohne Perspektive versucht, hier irgendwie mental irgendwie durchzukommen. Und mein ältester Sohn lernt Physiotherapeut, der hat mich dann auf die Idee gebracht, dass ich mir ein Ergometer bestelle. Ja, und dann habe ich erstmal wieder klein angefangen. Dann habe ich gedacht, okay, die Strategie ist ja immer erstmal sich dann Sorgen zu machen, wenn schwarz auf weiß da was steht. Und jetzt in der Ungewissheit erstmal an sich selber arbeiten. Also erstmal wieder in eine bessere Darmkontrolle kommen. Und da habe ich dann selber auch gemerkt, dass ich auch beruflich da gar nicht so gerüstet war, wie ich das immer dachte, wenn man das dann selber mal so hat. Also diese Darmgeschichte, wir reden hier wirklich von massiven Durchfällen, das habe ich total unterschätzt. Und da habe ich auch wirklich sehr lange gebraucht, um in eine mobilere Situation zu kommen. Also sprich, nach diesen 3 Monaten dann endlich mal mit dem Hund in den Wald zu gehen, ohne das Gefühl, da könnte jetzt wieder was passieren. Ich habe versucht, quasi alles erstmal an den Rand zu stellen. Erstmal Toilettengang. Ja, und wie kann ich wieder ein normales Leben aufnehmen?
Ja.
Und die letztliche Diagnose, die ist von einer Referenzpathologie in die andere gegangen. Und in Münster hat man sich bedankt für den sehr interessanten Fall, kam dann für alle sehr überraschend heraus, dass es sich tatsächlich um ein low-grade endometriales Stomasarkom gehandelt hat, also Sarkome. Es waren ja mehrere. Und das in dieser Fülle war schon erstaunlich. Und das hat dann auch meine Theorie belegt, dass das Tamoxifen uterine Sarkome triggert. Also im Prinzip habe ich sehr lange sehr richtig gelegen. Aber ja, war halt die kleine Krankenschwester, die halt einfach nur ein bisschen recherchiert hat und nicht ernst genommen wurde. Und das ist was ich jetzt, wo ich jetzt denke, das ist mir egal, was Ärzte und so weiter über mich denken. Aber ich weiß jetzt auf jeden Fall, dass ich mich viel mehr für mich engagieren muss. Und das tue ich jetzt auch mittlerweile. Und lerne auch immer noch wieder dazu. Also ich werde nächste Woche 50 und denke halt immer so, ja, Wahnsinn, was man so sich erarbeiten muss und auch immer noch, also ich übe mich tatsächlich in Geduld und das wird mir im Laufe des Lebens echt immer schwer gemacht. Also, aber die absolute Herausforderung war wirklich mein Darm und ich bin dann wieder in eine Reha gegangen. Also im Juni wurde ich operiert, Ende des Jahres. 2024 war ich dann wieder in Freiburg. Ich hatte da gute Erfahrungen gemacht. Und auch wenn die sich nicht mit Sarkomen in erster Linie beschäftigen, wusste ich aber, dass die eine große Gruppe an Darmkrebspatienten hatten. Und die Ernährungsberatung
hat mich da wirklich nochmal sehr vorangetrieben. Wir haben da einfach einen guten Plan ausgearbeitet, wo ich einfach gemerkt habe, der Darm ist vielleicht nicht immer hundertprozentig verlässlich, aber der kommt in einen Ablauf, mit dem ich auch wieder arbeiten kann. Also für mich war ganz klar, ich möchte unbedingt wieder arbeiten. Mhm. Ich bin im Februar 25 zurückgekehrt auf die Arbeit und ja, quasi ein Jahr nach meiner OP lag ich schon wieder auf dem OP-Tisch, weil ich dann eine unschöne Analfissur hatte durch die chronischen Diarrhöen, also die chronischen Durchfälle. Und da habe ich mich sehr lange geweigert, das einzugestehen mit Salben und was weiß ich nicht und habe mich dann einer Kollegin anvertraut und die hat mich tatsächlich dann direkt zu unserer sehr wunderbaren Proktologin geschleppt. Und da war ich noch richtig sauer, weil ich gesagt habe, so, ich habe jetzt nicht davon geredet, dass sich das jemand angucken soll, weil dieses Thema Durchfall und Analfissur war mir wahnsinnig peinlich. Mhm. Also da muss ich echt sagen, ich bin sehr extrovertiert und rede über vieles, was mich betrifft. Aber das war einfach so eine Nummer, die war mir unheimlich unangenehm. Ich glaube, ich bin einfach an meiner Idee, dass ich so funktioniere wie vorher, da bin ich dran gescheitert. Das habe ich mir nicht eingestehen können. Und ich habe das tatsächlich versucht, einfach so weiterzuführen. Und ja, aber durch diese weitere Operation habe ich dann auch gemerkt, ich muss mich da verändern, ich muss mich beruflich anders aufstellen und habe dann halt gesagt, ich glaube, ich muss jetzt erstmal noch meine Reha machen und mal gucken, wie das für mich weitergeht. Und das war für mich ein großer Schritt, mir das einzugestehen, dass es so jetzt einfach nicht mehr geht und dass vielleicht auch das Thema Onkologie nicht 24/7 mein Thema sein sollte. Mhm.
Wenn ich das jetzt nochmal so zusammenfassen darf, dann beschäftigst du dich oder beschäftigt sich dein Leben seit fast 50 Jahren eigentlich mit Krebs. Ich fasse das nochmal zusammen, was ich mir hier notiert habe. Und zwar bist du 1980 im Alter von 4 Jahren an einem Wilms-Tumor erkrankt. Das ist ein Nierentumor.
Ja, genau. Also das ist ein Nierentumor, der vorrangig im Kindesalter vorkommt. Der wohl auch eine genetische Disposition hat. Also das ist schon vor Geburt, glaube ich, verankert in meinen Genen gewesen. Und den hat mein Vater interessanterweise ertastet nach einem Kindergartenfest.
Ja, ich habe nämlich schon gelesen, dass ein Wilms-Tumor nicht Schmerzen verursacht, sondern das wird dann einfach irgendwie dick, oder wie war das?
Ja, der ist also der, ich sag mal, wie mein Vater das damals bezeichnet hat, es war erst ein Hühnerei und der ist sehr rapide gewachsen. Das war am nächsten Tag schon wie ein Fußball.
Um Gottes
Willen. Der hat mir leider auf die Harnröhre gedrückt, sodass ich dann doch Schmerzen hatte und auch nicht mehr gut Wasser lassen konnte. Und meine Eltern waren beide auch Krankenpfleger, Krankenschwester, muss ich dazu sagen. Und mein Vater hat mich dann direkt in die Kinderklinik nach Köln gefahren. Und da bin ich dann auch nicht mehr rausgekommen. Also das ging ja ganz schnell.
Ja, und damals war das ja auch, alles noch ein bisschen anders als heutzutage. Du hattest das vorhin schon so angeschnitten, dass du ganz alleine im Krankenhaus warst, so ein kleines Mäuschen. Kannst du dich denn daran erinnern? Also hast du richtig Erinnerungen daran, dass das für dich eine krasse Zeit war? Oder gehört das einfach so für dich dazu und du hast gedacht, das ist Normalität?
Also ich habe aus der Zeit leider für sehr viele Jahre danach unheimlich Angst im Dunkeln gehabt, weil ich mich gerade nachts sehr alleingelassen gefühlt habe. Und ich habe, sage ich mal, so Highlight-Erinnerungen im Guten und im Schlechten. Also im Guten sind das so Sachen wie der grüne Butterfly, wenn der Arzt dann Blut abnimmt und gerufen hat, jetzt kommt der kleine Willi. Und hat das so gemacht, als wäre das wie so ein kleiner Schmetterling, ne? So ganz harmlos und aber ganz süß irgendwo. Also das hat mir nicht wehgetan oder so, sondern ich kann mich einfach noch an diesen Arzt und an diese Geschichte mit der Blutentnahme erinnern. Aber ich kann mich leider auch an ziemlich heftige Schmerzen erinnern, gerade nach den Chemotherapien, die halt auch im stationären Bereich stattfanden.
Ohne deine Eltern?
Ohne meine Eltern. Manchmal half dann nichts, außer dass mein Opa dann tatsächlich rangekarrt wurde. Man muss dazu sagen, er war querschnittsgelähmt. Mein Opa wurde rangekarrt und hat mir dann die Beine gestreichelt, ja, weil es geholfen hat. Und dann war dann echt so, okay, dann muss der Opa halt kommen.
ja, also, oder halt so Sachen wie eine ganz furchtbare Mundspüllösung, die man heutzutage auch gar nicht mehr verwendet, weil die ja austrocknet. Also ich hatte dann natürlich auch schlechte Blutwerte. Heute kann ich mir das alles erklären, aber damals hat mir ja keiner irgendwie was erklärt. Und oder es ist nicht hängen geblieben, weil ich einfach mal nur 4 Jahre alt war. Mhm. Aber ich kann mich an Schwester Rosemarie erinnern, die unheimlich lieb war. Also schon so an Personen, vielleicht auch deswegen, weil die mich natürlich ja dann auch über 5 Jahre danach immer noch begleitet haben. Also die Amsterdamer Straße war meine zweite Heimat, weil man wie so einen familiären Anschluss da hatte. Aus unserem Ort waren noch 2 weitere Kinder erkrankt, allerdings an Leukämie. Die waren ungefähr in meinem Alter, ich glaube 1-2 Jahre älter. Die leben auch immer noch, Helga und Carsten. Mhm. Und ja, also es war irgendwie trotz alledem eine wertvolle Zeit, obwohl ich halt wusste, ich bin sehr krank. Mhm. Das ist das Einzige, was ich halt wusste.
Ja.
Und dass das für meine Familie eine unheimlich schwere Zeit auch war, vor allen Dingen auch für meine Schwester.
Wie alt ist deine Schwester?
Die ist 2 Jahre älter.
Okay, also seid ihr auch sehr nah beieinander gewesen?
Ja, sehr nah. Ich war natürlich nachher rotzverwöhnt. Und als ich nach Hause kam, hatte meine Schwester es erstmal nicht so leicht mit mir. Also ich war schon so ein kleiner Teufelsbraten. Die haben mich halt alle auch so verwöhnt. Die wussten ja nicht, dass ich... Nein, Quatsch. Aber was man halt so macht für ein 4-jähriges Kind. Und ich kann mich noch an die Bestrahlung erinnern, weil da war ich dann halt auch schon zu Hause. Da bin ich immer mit so einem Taxi gefahren von der AOK. Eins der ersten und größten Strahlungszentren war damals in Köln. Und da bin ich halt bestrahlt worden. Und das war für mich auch immer so die Angst vom Dunkeln. Ich kam in so einen komischen Raum. Und da wurde ich halt sediert. Ja, man kriegt ja als Bestrahlungspatient auch so eine Maske angepasst und alles. Und das war für mich halt alles so ein bisschen so, was machen die da wohl mit mir? Und das war für mich auch so sehr angstverbunden, auch wenn meine Mutter mich dann immer begleitet hat und alles. Aber das war für mich auch immer so ein Horror, so zur Bestrahlung zu fahren. Also da war halt immer so klar, so die legen mich schlafen und danach bin ich wieder raus. Aber so richtig, was da passiert, das wusste ich halt nicht, ne? Und und ich war halt im Kindergarten die Haarlose erstmal. Und man darf nicht vergessen, also auch wenn wir ich glaube, Carsten war sogar bei mir im Kindergarten oder war es Helga, ich weiß nicht mehr. Wir waren halt so die haarlosen Kinder, die Krebs hatten. Und ich hatte so das Gefühl, damals waren die Leute auch schlecht aufgeklärt. Die hatten so ein bisschen Angst, als wären wir ansteckend. Und das war schon so ein bisschen schwierig. Also... Aber ich glaube, ich habe da mich einfach durchgesetzt mit meiner Art. Also ich wollte keine Perücke tragen. Natürlich hatte ich immer so Kopfschutz, gerade auch in der Sommerzeit und alles. Aber ich war schon ein sehr selbstbewusstes kleines Persönchen, glaube ich.
Naja, und das ging ja dann bei dir auch gleich weiter oder gleich, also über die Jahre, die dich ja diese erste Krebserkrankung begleitet hat, bis hin zu der Krebserkrankung deiner Mutter. Ne? Wenn du sagst, dass sie 1990 verstorben ist und aber schon 7 Jahre erkrankt war, dann ging das so ineinander über?
Ja, also die ist 1990 erkrankt.
Okay.
Also sie ist 40 erkrankt, ist mit 47 gestorben. In dem Jahr, in dem sie 48 geworden wäre. Also sie ist 97 verstorben. Mhm. Und genau, das war Christi Himmelfahrt, werde ich auch nicht vergessen. 13. Mai war das. Und in der häuslichen Versorgung durch ihre 2 Töchter. Mhm.
Und nachdem du dann also deine Mutter verloren hattest, ging es dir ja eigentlich ein paar Jahre lang gut. Du hast gesagt, die Brustkrebsdiagnose, die wurde erst gestellt, als du 41 Jahre alt warst. Was ist denn in der Zwischenzeit passiert? Konntest du unbeschwert dein Leben genießen? Du bist ja auch Mama geworden zwischendrin.
Also ich habe es erstmal nicht so wahrgenommen, dass ich hätte was tun müssen für mich nach dem Versterben meiner Mutter. Und es hat tatsächlich noch ein Jahr gedauert, bis ich mir das erste Mal in meinem Leben psychologische Unterstützung geholt habe. Und es war eine gute Entscheidung auf jeden Fall. Und ja, mein damaliger Freund hat da auch sehr zu mir gestanden. Wir sind zusammengezogen und dann kam ganz unerwartet mein erster Sohn. Das war für mich eine große Überraschung. Ich bin nämlich so aufgewachsen, dass es ganz klar war, dass ich natürlich aufgrund dieser Behandlung wahrscheinlich keine Kinder haben werde. Und meinen damaligen Freund habe ich dann halt auch geheiratet. Und es war für mich dann auch ganz klar, dass ich dieses Geschenk natürlich auch annehme. Mhm. Also ich bin mit 26 Mutter geworden. Das war für mein Umfeld, für damalige Verhältnisse oder vielmehr das Umfeld meines Mannes dann halt schon recht früh.
Aber 26, oh Mann.
ja, wirklich, ne? Also, aber ich muss sagen, das war eigentlich der absolute Glücksfall. Mhm. Ja, dass ich mir da keine Gedanken drum machen musste, Familie zu planen, sondern ja, dass mir das einfach geschenkt wurde, sag ich jetzt mal so. Mhm. Es war ja halt eine absolut lebensbejahende Zeit.
Das war schön, ne?
Das war sehr schön. Und das muss ich sagen, da war ich auch froh, dass ich einfach auch die Zeit mit ihm hatte. Und wir sind, als er ein Jahr war, in dem Sommer sind wir dann von Köln nach Saarbrücken gezogen. Als das alles so ein bisschen so eingespielt war, ohne Familie halt in Saarbrücken zu sein, dann war halt auch die Überlegung so, ach ja, ein zweites Kind wäre auch noch schön. Und dann hat das zweite Kind aber ganz schön auf sich warten lassen. Also zwischen den zwei Jungs liegen 4 Jahre. Da habe ich dann schon gar nicht mehr dran geglaubt, dass das vielleicht was wird. Und dann, man muss sagen, mein erster Sohn kam 5 Wochen zu früh. Und beim zweiten Kind war ich 30. Der musste vorher geholt werden. Da hatte ich eine Gestose, umgangssprachlich Schwangerschaftsvergiftung mit Bluthochdruck, die Eiweißausschüttung im Urin, Ödeme. Und das war dann mit der einen Niere dann halt auch so, dass, wurde dann halt auch ein Kaiserschnitt gemacht. Der war halt nicht mehr so gut versorgt im letzten Schwangerschaftsdrittel. Und das Erfreuliche ist, dass ich 2 große, gesunde Kerle habe. und da war dann aber auch so der Punkt, dass ich dann gesagt habe, okay, mit 2 Kindern hat das jetzt funktioniert. Und dann passt das jetzt auch so.
Ich habe noch eine Zwischenfrage, weil du gesagt hast, es war dir gar nicht so ganz klar, dass du Kinder bekommen kannst. Und du hattest vorhin ja auch von Bestrahlungen gesprochen.
Ja.
Wo wurdest du denn bestrahlt? Die Niere wurde doch entfernt damals.
Die Niere wurde entfernt und auch ein Teil vom Darm. Und im Bauchraum wurde halt trotzdem bestrahlt. Also ich habe nur diese Gray-Anzahl und die Lokalisation. Ich habe noch so einen schreibmaschinengetippten Bericht aus den 80ern, weil das natürlich dann im Zuge des Brustkrebses dann auch interessant war. Wie ist das denn alles abgelaufen? Und es gab halt da tatsächlich dann noch so eine Restbefundbestrahlung im Bauchraum. Und halt auch natürlich dann wegen der Lungenmetastasierung. Also ich habe jetzt auch beginnend, ich bin in so einer Risikogruppe durch die Blutzuckerwerte. Also die Bauchspeicheldrüse macht auch langsam so ein bisschen schlapper. Das ist halt auch im Zuge dieser Bauchraumbestrahlung.
Von damals?
Von damals. Also weil ich habe, sag ich mal, ich würde das mal als mediterranen Lebensstil bezeichnen, was das Essen betrifft.
Ja, das ist ja sehr gesund, ne?
Genau, also ich habe, vor der Darm-OP habe ich mich nochmal ganz anders ernährt. Da habe ich sehr viel Kohlenhydrate sparen können. Das kann ich halt jetzt leider nicht so. Also weil Kohlenhydrate, Nudeln, Reis, Brot, Kartoffeln, das verlangsamt die Darmtätigkeit. Ja, wenn man jetzt nicht immer nur das auf Weizen basiert ist, sondern halt auch, was weiß ich, Dinkelnudeln und so weiter, dann ist es ja, sag ich mal, sind das ja auch keine ungesunden Kohlenhydrate. Aber es ist natürlich für den Diabetes jetzt gerade nicht so einfach. Ich habe auch mal eine Zeit lang Metformin genommen. Das kann ich halt momentan nicht. Das mag der Darm nicht. Und jetzt muss ich das halt so ein bisschen mehr unter Kontrolle halten. Aber ich kann halt nicht immer nur, sag ich mal, so wie ich das sonst gemacht habe, so Nüsse als Zwischenmahlzeit oder so. Ja, das ist halt mit so einer einschränkenden Darm-OP ist das alles nicht so einfach. Also das Essen ist halt nicht selbstverständlich, ne?
Ja. Wenn man sich das auch grundsätzlich mal überlegt, was dein Körper ja in den letzten Jahren durchgemacht hat, ist ja unfassbar. Also überhaupt, dass es dir jetzt so gut geht, wie es dir jetzt geht. Also wenn man bedenkt, dass es ja schon wirklich so früh angefangen hat. Lass uns mal noch mal kurz weitergehen. Du hast dann zwei Kinder bekommen, warst arbeiten, hast deinen Alltag gelebt und dann hast du mit 41 Jahren die Diagnose Brustkrebs erhalten. Du hast erzählt, dass du dich für eine Mastektomie mit gleichzeitigem Wiederaufbau entschieden hast und dass du Tamoxifen nehmen musstest. Das verstehe ich gar nicht so ganz, weil dir wurde doch aber auch die Gebärmutter entfernt, oder nicht?
Nee, das war 2020.
Das war erst später. Ja. Aber du hast gesagt, du hast trotzdem Tamoxifen weitergenommen, oder?
Ja, zu dem Zeitpunkt ja. Mhm. Also der Behandlungsweg ist bei prämenopausalen Frauen, dass ja Tamoxifen in der hormonrezeptorpositiven, mit hormonrezeptorpositiven Brustkrebs nimmt man prämenopausal halt Tamoxifen.
Mhm. Also ich hätte gedacht, Tamoxifen ist gar nicht mehr nötig, wenn man sich auch, obwohl die Eierstöcke sind das ja, die Hormone produzieren, ne?
Ja, genau, ja. Die Eierstöcke sind dann noch da. Und Tamoxifen ist auch nur ein Rezeptorblocker, ne? Also das unterbindet nicht vollständig Östrogen und Progesteron, weil es geht darum, dass man davon ausgeht, dass das im Zuge von Osteoporose halt besser ist, ne? Weil man dann ja einfach noch sehr jung ist und das Osteoporose-Risiko ein bisschen mindern will, dadurch durch das Tamoxifen. Was ich aber zu dem Zeitpunkt ja nicht wusste, 2020, dass das halt, wie gesagt, diesen Wachstum in meinem Fall wahrscheinlich eher noch getriggert hat und dass mich das auch total baff gemacht hat, dass das halt die Gynäkologen nicht wussten um mich herum.
Ja, ich habe das mal recherchiert und das ist ja eigentlich unfassbar selten die Wahrscheinlichkeit, dass so ein Uterussarkom entwickelt. Also da sind ja die Zahlen bei, weiß ich nicht, bei 0, irgendwas Prozent. Also das ist ja wirklich...
Das muss man auch ganz klar sagen, weil man will ja zum Beispiel ja auch jetzt nicht die Brustkrebspatientin verunsichern. Mhm. Das ist natürlich extrem selten und das ist halt auch die Gefahr bei extrem seltenen Sachen, dass sie halt, weil sie so selten sind, dann leider auch nicht erkannt werden.
Ja, klar, wenn die Ärzte dann null Erfahrungswerte haben, ne? Und wahrscheinlich...
Das Einzige, was ich da als Vorwurf habe, ist, wenn ich die Aussage habe, ich habe sowas noch nie gesehen, dann muss ich aber als Arzt mir das auch eingestehen und sagen, ich muss mir eine Expertise holen.
Absolut, absolut.
Das ist das Einzige, was ich mir wirklich wünschen würde. Und dass man Patienten, die in der Kindheit eine Krebserkrankung hatten, dass sie einfach ganz selbstverständlich ein ganz anderes Screening über Jahre bekommen und sich das nicht erbetteln müssen. Mhm. Weil das ist unheimlich anstrengend. Und ich finde, es gibt ja auch genügend Studien über Childhood Cancer, Nachverfolgung. Ich selber bin in so einem Krebsregister gewesen und werde da auch regelmäßig kontaktiert, wie es mir geht, wie viele Kinder und Erkrankungen in der Familie, eigene Erkrankungen und so weiter. Im Zuge dessen bin ich auch mal getestet worden, ob ich dazu neige, zu generellen Krebserkrankungen. Das ist ja auch so ein Syndrom, ich glaube, Lyme-Syndrom, ich bin mir nicht sicher, wie es heißt. Das bin ich zumindest schon mal nicht. Also das finde ich halt gut, dass es solche Projekte gibt, weil das ist halt auch wichtig.
Mhm. Du hattest vorhin noch was von einem Darmdurchbruch erzählt und dass du diese Blutwerte, dass die so schlecht waren. Das war, glaube ich, nachdem dieser Tumor entfernt wurde, 2024, wo du dann mit deinem Blutbild zu deinem Ex-Mann gegangen bist und der sich das nochmal angeschaut hat und zu dir gesagt hat, dass du irgendeine Blutungsquelle im Körper hast.
Ja, also ich bin im Januar operiert worden und der Leistungsabfall kam dann so im Frühjahr. Und ich glaube, das ist dieser MCV-Wert, der war recht hoch. Und da hat dann mein Ex-Mann gemeint, das spricht für eine Blutungsquelle. Mhm. Und da kam halt die Untersuchung mit dem Ultraschall und bin ich dann vorgeschlagen worden für diese Videokapsel.
Das, was du erzählt hast, die man schluckt,
dann hat, das ist ja quasi so eine Optik drin und dann zieht man so einen Gurt an und dann ist da so eine Kamera mit verbunden und das macht dann so und so viel Aufnahmen und die werden zusammengefügt zu einem Video. Und ich musste erst eine Testkapsel schlucken. Dann wurde halt geguckt im Röntgen, ob die sich tatsächlich bewegt oder ob die vielleicht ja irgendwo hängen bleibt, weil gerade da, wo es nicht einsichtig ist, hätte ja auch sein können, dass da tatsächlich ein Dünndarmtumor eingewachsen ist. Und das war nicht der Fall. Und dann habe ich halt diese richtige Kapsel bekommen. Und da hat man dann zumindest gesehen, dass im Dünndarm eine Stelle war. Da war altes Blut. Also da war was durchgebrochen. Und das war dann halt so der Grund, so okay, jetzt machen wir das MRT. Und dann kam das MRT mit diesem sehr schockierenden Befund einfach. Also kann ich nicht anders sagen. Das war so, dass ich gedacht habe, so das war wie in so einem schlechten Film. Ich habe halt gedacht, so das kann doch nicht sein. Ich bin doch im Januar operiert worden. Jetzt haben wir, das war ja dann Mai. Und da habe ich gedacht, so wie abgefahren ist das denn? Also es ist halt auch immer weiterhin noch unklar, in welchem Zeitraum die gewachsen sind. Weil im Januar gab es ja halt keine neue Bildgebung, außer einem Ultraschall. Also ob das dann wirklich so getriggert wurde durch das Medikament, was hat das so getriggert? Hat die OP das vielleicht auch so getriggert, diesen Wachstum? Das kann mir halt keiner sagen. Mhm. Und ich war auch ehrlich gesagt unheimlich wütend, als ich das alles gesehen habe, weil das für mich halt so war, so ja, nur weil jemand eben nicht den Chirurgen hinzugezogen hat, weil jemand nicht den Bauch richtig gespiegelt hat, habe ich jetzt hier so ein Todesurteil. Ne? Mhm. Also ich muss sagen, ich war da im ersten Moment war für mich so, ich verklag die alle. Ich war richtig wütend. Mhm. Und dann habe ich gedacht, so nee, ich gucke jetzt erstmal, was fange ich jetzt mit meiner Restzeit an, sage ich jetzt mal so. Ja. Ne? Also erstmal alles zu Hause sortieren, vorbereiten einfach, wenn was ist, Patientenverfügung oder halt auch mitteilen, wie ich was gerne hätte, also im Sinne eines Testaments.
Ja,
mich einfach auch vorbereiten, wobei ich denke, dass es generell wichtig ist und nicht nur im Zuge solcher Erkrankungen, aber es hat mich auch beschäftigt und andererseits ist es halt auch so ein To-Do, was man dann auch abhaken kann. Und im ersten Moment fühlt es sich vielleicht dramatisch an, aber wenn man sich dann damit beschäftigt, wie stelle ich mir das so vor, kann es auch sehr erleichternd sein. Also
Ja, richtig. Aber wie war denn das Gefühl für dich, als du dann, ich meine, du hattest ja vorher schon ein Sarkom vermutet, als dann der Befund kam von diesen entnommenen, untersuchten Tumoren, dass es sich tatsächlich um ein Sarkom handelt?
Es war gar nicht mehr so die Überraschung. Also es war eine freudige Überraschung, dass es ja Low-Grade-Stromasarkome sein sollen. In dieser Ausprägung allerdings sehr ungewöhnlich. Aber es war so ein bisschen, dass ich gedacht habe, so krass, ne?
Ja. Also du hast ja erzählt, dass diese ganzen Tumore entnommen wurden in dieser Operation, wo der große Bauchschnitt gemacht wurde. Wie sieht denn jetzt deine weitere Therapie aus? Also soweit ich informiert bin, ist es bei Sarkom ja leider so, dass die auch jederzeit wieder auftreten können, oder?
Genau, also ich hatte ja ein Stadium 4, wegen der Peritonalkarzinose auch. Es gibt wohl ganz selten, dass es in Lunge und Leber tatsächlich Metastasierungen gibt, aber die gibt es. Es ist interessanterweise auch hormonrezeptorpositiv. Das heißt also, ich habe jetzt wieder ein Aromatasehemmer oder ich wurde auf einen Aromatasehemmer eingestellt. Also das Tamoxifen habe ich ja wegen hormonrezeptorpositivem Brustkrebs genommen. Mhm. Das wurde dann abgesetzt und als die Diagnose feststand, habe ich dann Letrozol verordnet bekommen und Zoladex. Und das ist jetzt eigentlich, ist quasi, wie soll man sagen, watch and wait. Also Hormonrezeptor blockieren und einfach dann regelmäßige Bildgebung. Mhm. Das, was anderes kann man nicht machen. Es gibt keine etablierte Chemotherapie. Und bei fortschreitender Erkrankung ist in erster Linie eigentlich immer die Operation. Mhm. Wobei sich das in meinem Bauchraum jetzt natürlich schwieriger gestaltet. Also ja, der Bauchraum ist halt jetzt schon deutlich voroperiert. Mhm. Ja, ich sag mal so, man kann halt nicht mehr so viel auskeulen. Also gerade was den Darm betrifft natürlich nicht. Ne? Das ist schon so ein bisschen, was ich manchmal im Hinterkopf habe. Aber aktuell war das bisher immer so, dass bisher nichts Neues aufgetreten ist. Und ja, ich hoffe erstmal, dass das jetzt stabil bleibt. Ich hoffe, dass diese Antihormonbehandlung halt weiterhin gut anschlägt. Ja, und dadurch ist natürlich jede Nachsorgeuntersuchung immer so ein, mit sehr viel Angst verbunden, ja. Das muss ich schon sagen. Also ich glaube, so Brust-MRT, da bin ich momentan schon echt so ein bisschen, dass ich denke so, ach ja, ist mal wieder so weit und kleiner Check-up. Ja, was jetzt den Bauch betrifft, es ist halt immer so ein bisschen unklar, weil, ja, ich will nicht sagen, dass ich denen nicht immer so vertraue, aber manchmal denke ich halt so, wissen die überhaupt, was die da suchen sollen? Mhm. Es ist mittlerweile so, dass ich eine Bildgebung halt extern meinem Radiologen mache. Diese Bilder gehen dann in ein Klinikum zur Tumorkonferenz. Und und jetzt bei dem letzten Mal, wo es hieß, mit der Leber ist was unklar, da habe ich dann auch schon überlegt, ob man diese Bildgebung dann nicht wieder nochmal weiterreicht in ein Sarkomzentrum. Mhm.
Ja.
Dass ich da so auf Nummer sicher gehe, das würde mich schon beruhigen. Also, dass ich da jetzt einfach Ruhe habe. Ich meine, dadurch, dass es jetzt ein Low-Grade ist, was behandelt wird, gehe ich mal davon aus, dass diese Behandlung auch anspricht. Aber man kann sich dem halt nie sicher sein. Und der Chirurg in Mannheim, der hat mir halt einfach mal für längere Jahre Ruhe gewünscht. Und ja, die hoffe ich jetzt einfach mal, dass ich die habe.
Aber wenn man so eine schwere Zeit durchläuft, dann nimmt so Gesundheit einen ganz anderen Stellenwert ein, oder?
Ja, ich glaube, das war für mich immer schon so, dass mir das wichtig ist oder immer wichtiger geworden ist und dass ich da immer noch unheimlich dankbar bin. Das ist, glaube ich, was man ja auch heutzutage weiß. Das habe ich jetzt in der Reha auch so erlebt, dass den Körper wahrzunehmen, zu spüren, zu bearbeiten, sich natürlich auch auf der anderen Seite auch zu entspannen, auch körperlich zu entspannen. Aber dass das ganz klar was ist, was mich, was auch ein Motor für mich ist. Also ganz klar meine Kinder und auch ganz klar, einfach auch so ein positives Denken, so ein Lebenswille, was ich noch alles sehen will, machen will und dass ich dafür selber auch was tun kann und muss. Mhm. Und das kann ich einfach auch nur so weitergeben. Also ich glaube, man muss sich so eine gute Struktur schaffen, wenn die bisherige nicht mehr möglich ist. Dass man einfach eine Tagesstruktur findet. Und das hat mir sehr geholfen. Das ist manchmal ganz banal. Zur gleichen Zeit aufstehen, sich irgendwas am Tag vornehmen. Ich führe jetzt auch so ein ganz kleines Tagebuch, wo ich halt zum Beispiel dokumentiere, was ich esse, wie ich abführe, wie oft, die Häufigkeit. Und aber auch, was war gut an diesem Tag? Ne, diese drei Sachen, die gut waren. Und das hilft auch. Und natürlich, jetzt habe ich halt einen Hund. Den habe ich halt schon seit 6 Jahren jetzt. Also die Elfie ist auch gut in der Hinsicht, weil die einen ja dazu zwingt, dass man einfach auch raus muss. Und das kann auch sehr helfen. Das war natürlich ein bisschen schwer mit den Durchfällen. War das halt auch schlimm, da muss ich ja auch eine Zeit lang abgeben. Aber jetzt, wo sie wieder da ist, ist es halt auch absolut gut, dass sie mich auch dazu bringt, viel Zeit mit körperlichem Bewegen, mit Natur zu verbringen.
Ja, schön.
Aber ohne Hund geht das auch. Also.
Ja, das stimmt schon, aber viele erzählen mir ja, dass sie davon so sehr profitieren, dass sie ein Haustier zu Hause haben. Also das ist ja nicht einfach nur diese regelmäßigen Zeiten, wo du nach draußen gehen musst, sondern das ist ja auch einfach, dass man da noch eine Aufgabe hat, dass man jemanden hat, den man knuddeln kann. Also das tut ja auch einfach gut.
Total. Ja, das ist auch ein sehr körperliches Tier. Also die ist sehr verschmust und die sehr emotional, sehr schwingungsfähig, ne? Also die geht sehr auf mich ein und die ist mir schon eine treue Gefährtin und so in Zeiten, wo dann der Älteste ausgezogen ist oder wo ich dann Angst hatte, das Nest wird leer, also mein Jüngster, der war letztes Jahr ausgezogen, der ist jetzt aber wieder zurückgezogen, da war ich dann schon froh, dass ich einfach nicht alleine bin.
Ja. Hast du denn dich eigentlich testen lassen, ob du Genträgerin bist bezüglich deines Brustkrebses?
Ja, habe ich. Und zwar war das so, dass meine jüngste Tante, die war noch vor mir erkrankt Meine Schwester und ich, wir waren beim Brustkrebszentrum dann vorstellig in Köln, als meine Tante erkrankte, weil wir da gedacht haben, das kann kein Zufall sein. Und da kam aber raus, es ist kein genetischer Brustkrebs. Und das wird mal interessant sein, ob das nochmal irgendwann zu klären ist, ob es da nicht tatsächlich doch eine Verbindung gibt.
Was man jetzt vielleicht noch gar nicht so
weiß. Bei drei Schwestern, das kann ja kein Zufall sein. Ja. Ne?
Was ist mit deiner Schwester eigentlich? Also ist die bisher gesund?
Meine Schwester ist bisher gesund. Na, Gott sei Dank. Die hat aber beispielsweise Endometriose.
Hattest du das früher auch?
Nein, angeblich nicht. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Vielleicht, also bei meiner Schwester ist das erst aufgefallen, als sie ihre Pille abgesetzt hat und einen Kinderwunsch hatte.
Aber wenn du doch so ein Endometriosis-Uterus-Sarkom hast, heißt das dann nicht auch, dass du im Zweifel unter Endometriose gelitten hast und sich das dann verwandelt hat? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
Ich glaube eher, dass das tatsächlich an das Tamoxifen eher triggert. Das kann ja auch leider Endometriose-CA machen.
Das weiß man, dass das die Nebenwirkungen sein können?
Ja, das ist die Nebenwirkung.
Boah,
das
krass.
Dokumentiert.
Ja.
Und also das ist halt, wie du ja eben auch gesagt hast, das ist unwahrscheinlich selten. Aber es baut, kann halt auf unnatürliche Weise dieses Endometrium aufbauen. Ne? Ja, nichtsdestotrotz, also für mich gab es damals gar nicht die Diskussion, nehme ich das oder nehme ich das nicht. Ne? Das war für mich ganz klar, dass ich das nehme. Also genauso wie ich jetzt den Aromatasehemmer nehme. Klar, es gibt immer wahrscheinlich, man kann sich nicht vor allem schützen. Ich kann mir ja auch nicht den Darm entfernen lassen, um keinen Darmkrebs zu bekommen. Ne? Also es ist so ein bisschen, man muss halt irgendwie damit leben, dass da immer was sein könnte, aber es muss halt weiter in den Hintergrund treten. Also ich glaube, ich habe schon natürlich Ängste, aber ich versuche, die zu steuern und pragmatischer anzugehen. Das gelingt mir nicht immer. Oder es ist mir bis zu den Sarkomen eigentlich ganz gut gelungen. Jetzt ist es eigentlich eher wieder schwieriger geworden. Und jetzt versuche ich mich darauf zu fokussieren, nicht zu weit nach vorne zu schauen, nicht zu große Pläne zu machen, sondern eher so, ja, im Moment zu sein und die schönen kleinen Sachen und die, ja, das, was man sich wieder zurückerarbeitet hat, zu sehen, dass, also ich will mich ja auch nicht selbst beschummeln, das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen so, aber wenn man zu weit nach vorne schaut, dann kommen auch wieder mehr Ängste. Ich weiß, es muss so eine Balance geben, sag ich jetzt mal, ne? Und halt auch so dieses Gefühl, ich will nicht alles zu weit nach hinten verschieben, weil wie weit ist denn da hinten? Ne? Wie viele Jahre sind das denn? Und das ist, glaube ich, so was, dass ich da viele Selbstverständlichkeiten nicht mehr so selbstverständlich sehe. Ich würde auch behaupten, dass viele Krebspatienten einen viel differenzierteren Blick haben auf ihr Leben und im besten Fall auch das viel mehr genießen. Weißt du, wie ich meine? Also klar hat man Ängste und so weiter, aber ich glaube, dass man schon den Fokus hat auf das, was einem gut tut und was schön ist und dass man das einfach aufsaugt wie so ein Schwamm und dass man da so seine positive Energie rauszieht. Und ich für mich jetzt auch beschlossen habe, dass das, was mich so negativ triggert oder hat ganz viel auch mit unserer Erziehung als Frau zu tun. Man will halt immer so funktionieren alles. Also ich glaube, das lerne ich jetzt auch noch mit 50, dass man halt auch einfach, ja, sich auch immer noch verändern kann und darf und dass man nicht immer so funktionieren muss. Ne?
Ja, und dass man vor allem auch den Fokus auf sich selbst legen darf.
Ich glaube,
das lernen ganz, ganz viele Frauen, ob sie jetzt erkrankt sind oder nicht. Aber ich glaube, gerade so eine Erkrankung ist da nochmal so ein Beschleuniger.
Aber das ist echt schwer, ne?
Nee, also, das glaube ich sofort.
Ja, jetzt denk doch mal an dich, ne?
Mit ja, ja, das sagt sich so leicht, ne?
Leicht, wenn man immer so ein Wir war und also erst Quartett und dann Trio und wir waren sehr, sehr enges Trio, also schon immer die Jungs und ich. Und jetzt soll man sich so um sich selbst kümmern. Und einerseits ist das ja auch schön, aber das muss man auch erstmal lernen, ne?
Absolut.
Irgendwann ist so der Punkt gekommen, dass ich gesagt habe, Krebs ist schlimmer, als einen Partner zu verlieren. Was aber schlimm war, war diese ganze Familiensituation zu verlieren. also die Familie auch meines Mannes. Ne, dass sich das alles so verändert und dieses Familie sein, also ich war schon verdammt gerne Familie, das muss ich schon sagen. Und das habe ich schon betrauert. Und dann ist aber auch ganz klar so der Blick nach vorne. Und dann muss ich sagen, war ich aber auch und bin ich auch stolzer darauf, dass ich auch immer autark war.
Ja.
Also ich habe immer gearbeitet. Ich habe dann auch gemerkt, so okay, da ist jetzt ein Partner, der ist 60 Stunden, 72 Stunden die Woche nicht da. Ich muss mir ein eigenes Leben aufbauen. Mhm. Und das habe ich Gott sei Dank auch. Also da bin ich nicht in so ein Loch gefallen. Und bei dem einen häufen sich die Lebenskrisen, bei dem anderen nicht. Und das können wir halt gar nicht so beeinflussen. Mhm. Ne?
Naja, dass du zumindest ja dich auch dann auf ihn verlassen konntest. Ne?
Ja. Genau, also sowohl als Vater als auch als Arzt, das fand ich eine unheimliche Bereicherung, muss ich sagen. Also,
ja, das glaube ich.
Ja, das weiß ich gar nicht, wie das anders gewesen wäre. Das hätte alles sich dann unheimlich lange gezogen. Und da habe ich sehr von profitiert, dass da wenigstens dann jemand da war, der mit im Boot war, den ich nicht überzeugen musste, sondern der gesagt hat, du, ich glaube, das ist genauso, wie du das sagst.
Ja.
Und da bin ich einfach auch sehr dankbar für.
Ach, Sandra, wir könnten wahrscheinlich jetzt noch stundenlang darüber sprechen.
Ja, es tut mir auch, ja, ich weiß nicht, einerseits denke ich immer so, kann man was damit anfangen? Erschlägt das einen nicht? Auch in so einer Reha überlege ich das immer. Aber auf der einen Seite, wenn man mich sieht, schon als Arzt, wenn man die Anamnese liest und mich dann sieht, dann hat man, dann denke ich doch auch den positiven Eindruck, dass es sich immer lohnt, weiterzumachen. Und dass es sich lohnt, ich will jetzt nicht sagen zu kämpfen, aber für sich einzustehen. Und und dass man sich selber auch Expertise sucht, beispielsweise. Mhm. Ich finde hier, das kennst du ja auch, die Seite von sarkome.de. Das finde ich auch unheimlich wertvoll, dass da einfach mehr drüber gesprochen wird, dass da mehr Präsenz ist über Initiativen, die halt selten sind. Das ist so wichtig. Und deswegen finde ich solche Podcasts auch so wichtig. Und man muss einfach da weiter aufklären. Man will ja nicht Ängste schüren, sondern einfach so ein Aufzeigen von Lebenswegen. Und dass es auch erstmal weitergeht. Ne?
Absolut. Die Seite verlinke ich auf jeden Fall auch in den Shownotes. Und ja, liebe Sandra, ich meine, Menschen, die viel erlebt haben in ihrem Leben, die haben auch viel zu erzählen. Das ist ja auch ganz klar, ne?
Ja.
Ich danke dir auf jeden Fall sehr für deine Geschichte. Ich muss das wahrscheinlich selber jetzt auch erst nochmal verarbeiten, was ich eigentlich jetzt alles gehört habe in den letzten 2 Stunden. Unglaublich. Wenn du, liebe Hörerin, Fragen hast, dann ja, stell sie gerne, schreib sie gerne in die Kommentare oder auf Instagram. Liebe Sandra, ich wünsche dir von Herzen alles, alles Gute und ich hoffe, wir bleiben in Kontakt.
Ja, das hoffe ich auch. Und ja, ich freue mich sehr über das Gespräch und ich freue mich, wenn der eine oder andere sich vielleicht auch wiederentdeckt. Also ich wäre auch mal froh, jemanden zu hören, zu sprechen, der auch an der gleichen Erkrankung leidet oder mitgemacht hat, weil das doch halt einfach auch sehr selten ist und die Community da ja eine sehr kleine ist. Würde ich mich sehr freuen.
Ich hoffe sehr, dass auch diese Folge für dich wertvoll war und du einige Dinge für dich selbst mitnehmen konntest. Auf www.franziska-günther-fotografie.de findest du mehr über mich und meine Arbeit. Informiere dich gerne zu Schön und Stark, ein Fotoprojekt für Frauen mit oder nach einer Krebserkrankung, den Schön und Stark Einzelshootings, dem Podcast Lebe selbstvoll und weitere Projekte, die Frauen auf ihrem Weg stärken. Teile gerne diese Folge mit deiner Familie und deinen Freunden und hilf so dabei, den Podcast Lebe selbstvoll weiter in die Welt zu tragen. Lass mir auch super gerne 5 Sterne da und teile deine Gedanken und Erfahrungen zu dem Thema auf Instagram @franziska-günther-fotografie mit mir. Ich wünsche dir alles Liebe, lebe selbstvoll, deine Franziska.